Ja, einen guten Morgen und den Segen des Herrn wünsche ich euch, allen, die ich hier noch nicht begrüßt habe, online und in Adelberg. Ich darf heute Morgen wieder das Wort des Herrn weitergeben. Allerdings nicht aus dem Markus-Evangelium, für alle, die es jetzt schon aufgeschlagen haben. Sondern ein anderes Thema und damit ein anderer Text für heute. Und um in dieses Thema einzuleiten, möchte ich kurz ein paar Absätze hier aus einem Buch vorlesen, beziehungsweise ein Beispiel eben. In dem Buch von Erwin Lutzer, der hier schreibt, oder sein Kapitel beginnt mit: Warum ist die Begierde nur so mächtig? Fragte Taylor, der unter dem Gewicht seiner Schuld zusammengebrochen war. Er war der sexuellen Versuchung erlegen. Wie kann ich Vertrauen zu mir selbst haben? Ich möchte kein unmoralisches Leben führen. Ich habe mir selbst versprochen, das nie mehr zu tun, aber nun stehe ich wieder da. Eine Frau, die jahrelang versucht hatte, mit dem Rauchen aufzuhören, aber immer wieder scheiterte, trotz jeder Methode, fragte mich einmal, wie kommt es, dass ich, obwohl ich bete, es an Gott abgebe und meine Bibel lese, es nicht schaffe, damit aufzuhören, wie sehr ich es versuche. Ja, mit diesen Beispielen startet er in sein Buch und will ich auch in diese Predigt starten. Ich wüsste jetzt nicht, dass viele Raucher hier sind und hoffe, dass nicht, gehe davon aus, dass nicht jeder mit diesen Versuchungen kämpft, aber ich gehe davon aus, dass jeder Christ es kennt, dass er mit Sünde und Versuchung kämpft und es einfach nicht schafft zu überwinden. Und wie diese Frau fragt man sich dann irgendwann, wie kann das sein? Wie kann das eigentlich sein? Und dazu kommt, dass die Bibel dann auch noch solche Aussagen macht. In 2. Petrus 1, Vers 3 heißt es, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Also, Gottes Wort sagt, seine göttliche Kraft, Gott hat uns in seiner Kraft bereits alles geschenkt, was wir brauchen, um frei formuliert, in Gottesfurcht zu leben, zum Wandel in Gottesfurcht. Was tun wir nun damit? Denn wenn es wirklich euch schon so ging oder so geht, dann sagt hier die Bibel etwas ganz anderes als das eigene Empfinden und Erleben. Was tun wir nun damit, mit diesem Widerspruch, mit dieser Diskrepanz? Nun, das Erste, was wir tun in so einer Situation ist, Bibel schlägt Gefühl. Gottes Wort hat recht, auch wenn mein Gefühl etwas anderes sagt. Und das gilt es erstmal zu glauben. Aber natürlich fragen wir uns dann zu Recht, okay, aber wie geht das dann? Wie kann das sein? Wie kann wahr sein, was hier steht, obwohl ich als Gläubiger das dann doch eigentlich auf mich zutreffen müsste? Und um auf diese Frage ich will nicht zu viel versprechen, aber ein gewisses Maß an Antwort zu geben, wollen wir diese Verse heute betrachten. 2. Petrus 1, 3 bis 9. 2. Petrus 1, 3 bis 9. Denn hier gibt uns Petrus eine Antwort darauf, wie uns diese Kraft zuteil wird. Und zwar sind es letztlich zwei Hauptpunkte, die sich hieraus ergeben. Und zwar, das eine ist den Herrn erkennen und das zweite dem Herrn nachfolgen. Was ich damit meine, das erkläre ich euch jetzt. Ich lese erstmal alle Verse vor. 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das sind die Verse, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Jetzt ist das einer von diesen Stellen im Neuen Testament, die schon allein deshalb schwierig sind, weil es ein Satz über, in diesem Fall allein Vers 3 bis 7 ist. Ja. Diese langen Schachtelsätze, die durch die Konstruktionen irgendwie die Sache etwas unverständlicher machen, und ich werde mein Bestes geben, um Licht in dieses Dunkel zu bringen. Und so viel Dunkel ist da eigentlich gar nicht. Wir dürfen uns nur nicht davon verwirren lassen, sondern Schritt für Schritt durchgehen. Und das Erste, was wir eben lesen, ist, wie schon gesagt, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Ja, Leben und Wandel in Gottesfurcht vorweg. Was bedeutet das wohl? Ich habe es eigentlich schon gesagt, wovon ich überzeugt bin. Manche gehen noch davon aus, dass mit Leben das ewige Leben gemeint ist und Gottesfurcht eben das Leben in Gottesfurcht in dieser Welt. Also, dass Gott uns alles gegeben hat, sowohl für das ewige als auch für das zeitliche Leben. Es kann auch so verstanden werden, eben für, einfach um es zweigeteilt auszudrücken, allgemein das Leben in dieser Welt und die Gottesfurcht nochmal extra zur Beschreibung, worin unser Leben bestehen soll. Aber wie auch immer wir es verstehen, ich tippe auf Letzteres, es steht hier, Gott, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, um in diesem Leben in Gottesfurcht zu leben. Ja, was heißt Gottesfurcht? Eine Frage, die schon so oft aufgestellt wurde. Ja, ihr wisst, es ist nicht einfach eine panische Angst vor Gott, sondern verbunden mit Zutraulichkeit und Vertrauen, aber dennoch auch enthält es sehr wohl auch echte Furcht, nämlich Furcht davor, die Beziehung zu ihm zu trüben, Furcht davor zu sündigen und auch immer noch Furcht vor seiner Züchtigung. Aber eben, es beschreibt eine väterliche Furcht, eben das, was ich Gott gegenüber bringe, ja, wie einem Vater, den ich liebe, bei dem ich sein möchte, den ich ehre, respektiere und deshalb eben auch fürchte, aber in guter Art. Und man kann es, manche haben es umschrieben mit im ständigen Bewusstsein vor Gottes heiligem und liebendem Wesen zu leben. Ja, gefühlt habe ich das schon zigmal gesagt in einer Predigt, aber Paulus selbst hat geschrieben, es ist ihm nicht verdrießlich, immer wieder dasselbe zu sagen. Und so will ich es auch halten. Ja. Und wie wir im Leben lesen, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, um in Gottesfurcht zu leben. Um beständig vor Gottes Angesicht und auch dementsprechend zu leben. Um heilig zu leben. Und alles bedeutet hier eben wirklich alles. Er hat es geschenkt. Es ist in der Vergangenheit geschrieben. Das heißt, wir können das auch nicht erklären im Sinne von, oh, ich brauche noch irgendeine zweite Erfahrung und dergleichen, wie das über die Kirchengeschichte immer wieder gelehrt wurde. Ich muss irgendwie entweder noch den totalen Zusammenbruch erleben und mich völlig Christus übergebe. Ich muss auch nicht erst noch den Heiligen Geist empfangen. Es gibt ja zahlreiche unterschiedliche Modelle, wie das dann umschrieben wird. Nein, er hat es bereits geschenkt. Und zwar durch seine göttliche Kraft. Es ist seine unendliche Macht, die an uns wirkt. Das ist also definitiv, was dieser Text sagt. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum fühlt sich das dann nicht so an? Warum erfahre ich das anders? Und die Antwort ist, wie so oft darin zu finden, indem wir weiterlesen, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Es wird also, der Satz geht weiter mit einem durch. Das heißt, dieses Geschenk des Herrn, diese göttliche Kraft, ist an etwas geknüpft. Sie kommt durch etwas Bestimmtes. Es gibt einen Kanal, durch den es zu uns kommt. Oder kam. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und wer ist der, der uns berufen hat? Der uns berufen hat, ist der ewige Dreieine Gott. Er hat uns berufen, indem er den Ruf des Evangeliums in die Welt geschickt hat und auch ganz speziell, indem er mit seinem Geist wirksam nach uns gerufen hat. Und wir können definitiv sagen, jeder, der sich Christ nennt, hat Gott erkannt. Ohne Gott erkannt zu haben und Gottes Erkenntnis zu haben, können wir kein Christ geworden sein. Man wird Christ, indem man eben erkennt, da ist ein Gott, ein Heiliger, mein Schöpfer, der deshalb auch mein Richter ist, dem gegenüber ich mein Leben schuldig bin. Und mit dieser Gotteserkenntnis kommt natürlich auch die Sündenerkenntnis einher. Ich erkenne, ich bin schuldig vor diesem Gott. Ich verdiene vor ihm und werde von ihm die Hölle erfahren. Eigentlich. Dass aber dieser Gott auch in seiner Liebe Christus gesandt hat, der unschuldig war und für meine Schuld gestorben ist, und dass er das aus freien Stücken allein durch den Glauben uns zuteil werden lässt, wenn wir an ihn glauben. Und damit wurde uns das Evangelium eben zur Eintrittskarte in den Himmel. Und damit haben wir ein Stück weit Gott erkannt. Und deshalb ist das in der Vergangenheit. Jeder Christ hat Erkenntnis Gottes. So, worauf will ich damit hinaus? Es geht darum, wir lernen hier und an vielen anderen Stellen, dass das Evangelium eben nicht nur die Eintrittskarte in den Himmel ist, sondern auch der Fahrplan für unser Leben, wie das manchmal so schön ausgedrückt wird. Unter anderem, und wir erkennen das an so vielen Stellen, unter anderem in Epheser 4, wo uns immer wieder das Evangelium als Triebmittel und Grundlage unseres Lebens genannt wird. Ich lese Epheser 4, 32 bis 5, 2. Epheserbrief, Kapitel 4, den Vers 32 und Kapitel 5, die Verse 1 und 2, wo steht, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Und wir sehen, wie uns in diesen Versen auf mehreren Ebenen das, was Gott im Evangelium in Christus getan hat, als Vorbild gegeben wird und auch als Triebfeder für unser Leben. Wer kämpft damit gegen den anderen, freundlich, barmherzig und vergebend zu sein? Nun, ihm wird gesagt, tu es, gleich wie auch Gott dir vergeben hat. Also in anderen Worten, sowohl Paulus als auch Petrus sind überzeugt, wenn wir das Evangelium erkannt haben, wenn wir das wirklich vollständig ergreifen, wenn diese Erkenntnis uns durchdringt, dann treibt uns das auch zum Leben in Gottesfurcht. Ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen gefragt, habe ich das jetzt mittlerweile zu oft gesagt in den letzten Monaten? Ja? Werdet ihr dessen schon überdrüssig langsam? Und ich werde, wie Paulus, dessen nicht überdrüssig. Einfach die Hoffnung ist, dass der Funke überspringt. Denn der Funke muss dahin überspringen, wirklich in den eigenen Kämpfen zu sehen, es ist nicht nur nötig, mich mehr anzustrengen oder eben zu verzweifeln, sondern Der Punkt, an dem Heiligung immer erst beginnt und von dem Heiligung immer erst ausgehen kann, ist Gott mehr zu erkennen. Gott zu erkennen. Und eigentlich haben wir ihn alle schon genug erkannt im Evangelium. Wir wissen genug. Aber diese Erkenntnis durchdringt in vielen Teilen einfach noch nicht unser Denken und unser Leben. Aber das ist immer der erste Schlüssel und ohne das kann keine echte, gottgewirkte Veränderung geschehen, wenn sie nicht um Christi willen geschieht. Ich hoffe, das ist allen klar. Und jedem, der mit Sünde kämpft, weiß, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, der an dem alles beginnt. Ich muss nicht einfach nur mich mehr anstrengen, sondern ich muss lernen, eine Beziehung zu dem lebendigen Gott aufzubauen und ihn zu erkennen und meine Gedanken mit ihm zu fluten, dass mein Denken von ihm erfüllt ist, dass in der Situation, wenn ich herausgefordert bin, nicht langmütig, sondern zornmütig zu sein, seine Langmut mit mir, mein Herz und mein Denken erfüllt, dass das mich treibt, langmütig zu sein. Als Beispiel. Und ich will noch beweisen, dass auch Petrus darauf hinaus will, denn er beschreibt dann weiter, eben durch die Erkenntnis ist uns alles gegeben, durch die Erkenntnis Gottes ist uns alles gegeben zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Deshalb geht er darauf noch extra ein. Es sind Gottes Herrlichkeiten und Tugenden, die nötig waren für unsere Berufung und auch Errettung. Es gilt, Gott zu erkennen. Und nirgends wird es mehr erkannt als im Evangelium. Werden seine Herrlichkeiten und Tugenden offenbart. Ein Lehrer von uns sagt immer wieder, das Evangelium ist nicht nur die Eintrittskarte in den Himmel, sondern die größte und deutlichste Offenbarung von Gottes Wesen. Nirgends wird Gottes Wesen mehr geoffenbart und sichtbar als auf Golgatha. Nirgends wird seine Liebe so deutlich, seine Weisheit, seine Heiligkeit, seine Macht, seine Gerechtigkeit, sein Zorn, sein Erbarmen, seine Gnade, seine Liebe. Und nur um diesen Schachtelsatz noch weiter aufzuschlüsseln, dann heißt es ja weiter, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Also durch Herrlichkeit, seine Herrlichkeit und Tugend wurden uns die großen und kostbaren Verheißungen gegeben. Nun auch sie waren nötig für all die Verheißungen, allen voran. Ja, was sind seine Verheißungen? Seine Verheißungen sind eben das ewige Leben, die Sündenvergebung, Heilsgewissheit, eine Vater-Sohn-Beziehung zu Gott haben zu können, Gottes Beistand in unserem Leben, Versorgung von Gott. Und all das ist uns eben durch seine Herrlichkeit und Tugend auch möglich geworden, gegeben worden. Ja, seine Herrlichkeit, also ich würde es so unterteilen, seine Herrlichkeit sind seine göttlichen Eigenschaften. Er ist allmächtig und nur durch seine Allmacht konnte er auch, ja, das Evangelium, die Welt lenken, um das Evangelium zu vollbringen und auch uns zum Glauben an das Evangelium bewegen. Zu seinen göttlichen Herrlichkeiten gehört auch, dass er der Schöpfer ist. Allein deshalb hat er ja überhaupt Autorität über uns. Er ist der Ewige. Nur deshalb konnte er uns von Anfang der Schöpfung erwählen. Er ist der Lenker des Universums. Und nur dadurch konnte er sowohl das Evangelium und was damals am Kreuz geschah, so hinlenken, alle Verheißungen erfüllen und auch uns heute zum Evangelium lenken. Das sind seine Herrlichkeiten, die nötig waren für das Evangelium. Und seine Tugenden, das beschreibt seine moralischen Vollkommenheiten. Moralisch, die auch wir teilen können, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Ja. Wir können demütig sein, aber Gott ist vollkommen demütig. Wir können lieben, aber Gott liebt vollkommen. Und all das wird ganz besonders im Evangelium deutlich. Und durch all diese Eigenschaften, weil er so ist, hat er uns all diese Verheißungen gegeben. Dadurch sind wir errettet. Und daran erinnert uns hier Petrus eben. An seine Herrlichkeiten und Tugenden. Denn das sind die Dinge, für die wir Gott anbeten müssen, von denen wir begeistert sein müssen und die wir nachahmen sollen. Das bedeutet Heiligung, das bedeutet Leben in Gottesfurcht, Gott in seiner Vollkommenheit und Herrlichkeit, in seinen Tugenden, die vor allem Christus auch in seiner Erdenzeit geoffenbart hat, nachzuahmen. Und deshalb steht vor allem die Erkenntnis dessen. Und darum haben wir in dieser Erkenntnis eben auch alles. Wir haben alles, um Zorn und Selbstgerechtigkeit abzulegen, weil wir eigentlich wissen, dass wir Sünder sind und nichts verdient haben. Wir wissen das eigentlich. Wir haben das schon empfangen, diese Erkenntnis. Wir haben alles, um liebevoll mit unserem Nächsten zu sein, weil wir die größte Liebe erfahren haben, weil Gott seinen Sohn für uns geopfert hat. Wir haben alles, um wirklich Gott zu vertrauen und mit Vertrauen in die Zukunft zu gehen, mit Vertrauen ihm zu gehorchen, obwohl es so wirkt, als ob es der größte Fehler wäre, weil er schon längst bewiesen hat, dass er uns retten will, dass er für uns ist, dass er uns lieb hat und auch, dass er fähig ist, diese ganze Welt zu führen. Wir haben allen Grund, mit lauter Liebe für Gott zu eifern und auch ihm unsere, wie wir es am Anfang hatten und was gleich kommt, unsere Begierden zu opfern und nach ihm in erster Linie zu begehren, weil er so Großes für uns getan hat. Die Tatsache des Evangeliums, dass Christus für uns gestorben ist, das muss etwas mit uns machen. Und das ist die Triebfeder, um recht und gottesfürchtig zu leben. Und ja. Aber das ist natürlich ein Problem, das wirklich damit unsere Gedanken zu erfüllen, das mehr und mehr zu ergreifen, um mehr und mehr davon ergriffen zu werden. Ich habe deshalb hier nochmal aus einem anderen Buch eine Geschichte herausgenommen, ja, die auch eine Illustration oder einen Vergleich für das Evangelium bietet. Ja, eigentlich ist nichts mit dem Evangelium zu vergleichen, aber ich habe sie jetzt eingefügt in der Hoffnung, dass es manch einem hilft, neu über diese schon so oft gedachten Gedanken zu denken. Der Autor schreibt, im Zweiten Weltkrieg war ein gewisser Ernest Gordon als britischer Gefangener in einem japanischen Gefangenenlager am Kwai in Birma, wo die Kriegsgefangenen gezwungen wurden, den Schienenstrang des Todes zu bauen, auf dem japanische Truppen an die Front transportiert werden sollten. Die Gefangenen wurden gefoltert, ausgehungert und mussten bis zur Erschöpfung arbeiten. Fast 16.000 von ihnen starben. Gordon überlebte diese entsetzliche Erfahrung und schrieb darüber in seinem monumentalen Werk im Tal des Kwai, das 1962 erschien. Er beschreibt einen Vorfall am Ende eines Arbeitstages, dass die Werkzeuge gezählt wurden, bevor die Gefangenen ins Quartier zurückkehrten. Ein Wärter behauptete, dass eine Schaufel fehlte. In einem Wutausbruch verlangte er zu wissen, welcher Gefangene sie gestohlen habe. Er steigerte sich immer mehr in seinen paranoiden Zorn hinein und befahl, dass der Schuldige vortreten und seine Strafe empfangen sollte. Keiner rührte sich. Alle sterben, schrie der Wärter. Alle sterben. Er entsicherte sein Gewehr und zielte auf die Gefangenen. In diesem Augenblick trat ein Mann vor. Er nahm Haltung an und erklärte ruhig, ich war's. Sofort erschlug der japanische Wärter den Gefangenen. Als seine Freunde den leblosen Körper davontrugen, wurden die Schaufeln im Geräteschuppen noch einmal nachgezählt und man stellte fest, dass gar keine Schaufel fehlte. Wenn Sie können, versuchen Sie sich vorzustellen, welche Wirkung das stellvertretende Opfer dieses Mannes auf seine Mitgefangenen hatte. Es ist eine tiefgründige und bewegende Geschichte von Opfer und Heldenhaftigkeit, doch sie kann keine angemessene Illustration des stellvertretenden Opfer Jesu Christi sein, weil es keine angemessene Illustration dafür gibt. Ja. Es sind manche Aspekte hier drin, ja, auch sie waren eben in diesem Lager und wie in der Welt mussten auch sie, also sie mussten dort leiden und so ist auch über dieser Welt ein Fluch, sodass manche so sehr leiden, andere weniger und doch ist Leid in dieser Welt von Gott verfügt. Sie sind gefangen in diesem Gefangenenlager mit einem schrecklichen Wärter und oft wird in der Schrift erklärt, dass eben der Satan die Herrschaft über diese Welt hat. Nur eine Sache ist ganz grundlegend verkehrt in dieser Geschichte und nicht mit dem Evangelium zu vergleichen. Damals fehlte keine Schaufel, aber bei uns fehlt weit mehr als eine Schaufel. Wir haben große Schuld und stehen zu Recht da und würden zu Recht exekutiert werden und würden auch einmal vor Gott zu Recht exekutiert werden. Wir sind zu Recht in diesem Gefangenenlager. Aber eins ist gleich, nämlich dass der Mann, der damals vortrat und die Strafe auf sich nahm, keine Schuld hatte. Er war schuldlos und der ist auch heute schuldlos. Und wie gesagt, es soll nur eine Illustration sein, die vielleicht fähig ist, die auf dieses Thema hart gewordenen Herzen ein bisschen aufzuweichen und zu erkennen, dass noch viel größer ist, was wir in Jesaja 53 lesen. Und ich lese einfach diese Verse, und um unsere Herzen darauf zu richten. Jesaja 53, ab Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ich weiß, jeder von euch hat das schon 100-mal gehört, aber bewegt euch diese Geschichte mehr als das in Jesaja 53? Es sollte nicht so sein, es ist bewegender, es ist treibender, mächtiger, größer. Und ja, wir haben es nötig, zuallererst den Herrn und seine Herrlichkeit, besonders im Evangelium, immer mehr zu erkennen und darum ja, diese Beziehung zu ihm zu fördern, damit wir fähig werden und gekräftigt werden, ihm wirklich mit Kraft zu folgen und den Kampf der Heiligung zu kämpfen. Aber das war der erste Teil, denn es folgen ja noch einige Verse. Und in diesem wird auch noch sehr gut eine andere Wahrheit deutlich. Denn es heißt dann weiter, ich habe ja nicht mal Vers 4 fertig gelesen, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Was ich bisher gesagt habe, das war der erste Teil, wir kommen zum zweiten, was ich bisher gesagt habe, war für mich, als ich das erkannt habe, ein sehr großer Trost. Weil in all den Mühen, das fruchtlos war, ich erkannt habe, es geht nicht nur darum, dass ich mich mehr mühe. Es geht zuerst darum, dass ich mich in meine Beziehung zu Gott investiere, dass ich ihn erkenne und dass ich mich dadurch von seinem Geist verändern lasse. Aber das könnte wiederum eine falsche Ideologie der Passivität erzeugen. Ich muss einfach meine Bibel lesen und dann wird Gott das alles wie von selbst in mir bewirken. Und das ist eben auch nicht der Fall. Sondern schon in Vers 4 heißt es hier, spricht er auf einmal doch wieder davon, dass es nötig ist, dem Verderben zu entfliehen. Und fliehen, das ist nichts, was passiv geschieht. Das ist etwas sehr Aktives. Etwas, wo man ins Schwitzen kommt und wo man ins Hecheln kommt. Und wovor ist zu fliehen? Vor, ja, dem Verderben müssen wir entfliehen, aber das Verderben herrscht in der Welt durch die Begierde. Es sind Begierden, denen wir zu entfliehen haben. Und das, darum ist der zweite Punkt, dem Herrn nachfolgen. Ja, Heiligung beginnt mit der Erkenntnis des Herrn. Aber das führt uns nicht zu Passivität. Es ist vielmehr so zu sehen, wir haben in der Erkenntnis des Herrn alle Kraft und alle Waffen, um diesen harten Kampf der Heiligung zu kämpfen. Aber es bleibt dennoch dadurch ein harter Kampf. Es bleibt ein Kampf, der zu kämpfen ist. Und dazu möchte ich nochmal etwas zitieren aus dem Buch, das ich zum Einstieg zitiert habe, von Erwin Lutzer. An einer anderen Stelle wirft er die Frage auf: Warum ist die Versuchung so attraktiv, so unnachgiebig, so mächtig? Warum richtet Gott den Grad unserer Versuchungen nicht so ein, dass die Waagschalen sich mehr zu unseren Gunsten neigen? Warum muss das alles so schwierig sein? Und an einer Stelle gibt auch er eine Teilantwort. Gott hat, wie wir es wohl erwarten, einen Grund dafür, dass er uns in unseren Versuchungen lässt. Weder nimmt er uns heraus, noch schraubt er ihre Kraft runter, noch entfernt er den Teufel aus der Welt. Aber er hat einen Grund dafür. Gleich zu Anfang sollten wir uns vor Augen führen, dass die Versuchung mit all ihren furchtbaren Möglichkeiten des Versagens Gottes Möglichkeit ist, unsere Treue zu prüfen. Wir können erst dann sagen, dass wir jemand lieben, wenn wir um seinetwillen harte Entscheidungen treffen müssen. Und deshalb nimmt Gott den Kampf nicht von uns. Durch diesen Kampf, ja, an manchen Stellen heißt es, prüft der Herr auch unseren Glauben, unsere Liebe. Er prüft, aber er fördert sie auch dadurch. Er lässt uns durch diesen Weg gehen, dass wir lernen, zur Sünde Nein und zu ihm Ja zu sagen, und steht uns bei, dass wir lernen, dass er uns beisteht. Aber es bleibt ein Kampf. Und auch das müssen wir glauben und akzeptieren. Und deshalb heißt es weiter dann in Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Aller Eifer. Es geht auch um Eifer, Hingabe, Kampf. Aber auch wieder diese Verbindung, dass wir in unserem Glauben die Tugend erreichen. Erst ist der Glaube, die Erkenntnis. Erkenntnis kommt später nochmal, der Glaube. Und daraus muss die Tugend fließen. Ja, und was bedeutet Tugend? Wir hatten es weiter vorne schon, interessanterweise bei Christus, bei Gott. Wir wurden durch seine Herrlichkeit und Tugend berufen. Und nun sollen wir selbst im Glauben daran Tugend darreichen. Reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Wir bauen zuerst den Glauben, aber zu diesem Glauben soll dann auch aus Liebe zu Gott der Eifer kommen. Diese weitere Auflistung, die hier jetzt kommt, ich will nicht auf jeden Begriff jetzt speziell eingehen, sind alles nun Teile eines heiligen Lebens, Teile der Heiligung. Und ja, wenn hier aufgezählt wird, ja, im Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht und so weiter. Es ist nicht so gemeint, dass immer quasi das eine Schrittfolge ist. Ja? Also, am Anfang schon, erst Glaube, dann Tugend, aber nicht dann Erkenntnis und dann Selbstbeherrschung, sondern es beschreibt immer, dass zum Ersten immer auch das Zweite dazukommen muss. Es sind einfach alles Aspekte der Heiligung. Ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Reicht im Glauben die Tugend da. Aber zur Tugend muss auch die Erkenntnis kommen. Ja, es reicht nicht nur das auch sich anstrengen und das Leben, es muss die Erkenntnis dazukommen. Erkenntnis allein bringt aber nichts ohne Selbstbeherrschung. Es muss Selbstbeherrschung dazukommen. Und wenn ich weiß und mich nicht selbst im Griff habe, sündige ich wieder. Zur Selbstbeherrschung muss aber das standhafte Ausharren kommen. Denn Selbstbeherrschung muss manchmal ziemlich lange durchgezogen werden. Standhaftes Ausharren, Selbstbeherrschung über lange Zeit. Zum standhaften Ausharren gehört aber auch Gottesfurcht. Denn sonst ist es ein reines menschliches die Zähne zusammenbeißen. Nein, es muss aus Gottesfurcht geschehen. Zu Gottesfurcht muss aber die Bruderliebe kommen. Denn ja, Nachfolge und Liebe zu Gott muss immer auch Liebe zum Nächsten beinhalten. Wenn sie fehlt, stimmt etwas nicht. Und zur Bruderliebe gehört auch die Liebe ganz allgemein. Denn wir müssen ja zuerst die Bruderschaft, die Gemeinde leben, aber wir sind nicht dazu gemacht, um uns abzukapseln, sondern wir haben auch, wie der Herr Jesus, die Welt zu lieben, um sie für Christus zu gewinnen. Ja. Also, das könnt ihr euch nicht alles merken, aber es reicht sich zu merken, das sind alles Aspekte eines geistlichen Lebens, bei denen er uns immer zeigt, zum einen muss auch das andere kommen. Aber wichtig eben am Anfang, es gilt, mit der Erkenntnis und dem Glauben zu starten und dann mit Eifer den Kampf der Heiligung zu kämpfen. Und dann ab Vers 8 sagt er uns, und das ist so ein Resümee, das auch nochmal auf den ersten Punkt zurückgreift, was es bedeutet, wenn das eben nicht so ist. Denn wenn diese Dinge bei euch, zuerst positiv, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und darin steckt auch eine wichtige Wahrheit. Deshalb jetzt nochmal kurz zuhören. Wie wirklich die ganzen Köpfe hochgehen. Wir beginnen damit, wir müssen zuerst den Herrn erkennen, ihm nachfolgen und durch die Nachfolge wachsen wir in der Erkenntnis Gottes. Es ist ein Kreislauf, eine Aufwärtsspirale. Und das ist auch wichtig zu erkennen. Auch die eigene Beziehung zu Gott wächst dadurch, dass wir dienen, weil wir erst im Dienen, im tatsächlichen Leben mit Gott, ihn noch mehr erkennen. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, all diese Tugenden, die aufgezählt werden, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Liebe, Bruderliebe, wenn das bei dir vorhanden ist und zunimmt, es zeigt auch schon, es muss zunehmen, es ist etwas, was wächst, dann lässt dich das nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir erkennen ihn mehr. Wir erkennen ihn zuerst im Wort und dann erkennen wir, dass es wahr ist, was hier steht, wenn wir mit ihm leben. Wir lernen aus dem Wort, dem Herrn zu vertrauen und erfahren, dass es stimmt und werden noch mehr gestärkt im Vertrauen. Wir lernen im Evangelium Gottes Liebe kennen und indem wir uns mühen, die gleiche Liebe aufzubringen, merken wir erstmal, wie schwer das ist und was er damit geleistet hat. Nachfolge ist ein wichtiger Teil, um auch in der Erkenntnis und Beziehung zum Herrn zu wachsen. Das eine geht nicht ohne das andere, es bedingt sich gegenseitig. Deshalb auch da, wer das Gefühl hat, dass das eigene geistliche Leben stagniert, dann wäre auch eine Frage, die man an sich richten sollte, ist mein Leben eigentlich von ständiger Nachfolge und Dienst erfüllt? Ich bin überzeugt, es ist nötig, andere zu lieben, um Gottes Liebe mehr zu ergreifen. Es ist, oder sich darin zu üben, eben sich Menschen zu dienen, die es einem vielleicht auch gar nicht mal so einfach machen, sie zu lieben. Mir zum Beispiel. Nein, wir machen es alle einander schwer, uns zu lieben. Oder ich bin auch überzeugt, dass ein Leben, das keinen evangelistischen Anteil hat, ein christliches Leben, das nicht darauf ausgerichtet ist, auch insofern die Welt zu leben und ihnen das Evangelium zu bringen, auch nicht anderes kann als zu kranken. Ja, manche sind mehr dazu begabt, andere weniger, aber um das Evangelium wirklich in seiner Fülle wertzuschätzen zu lernen, ist es auch nötig, diesem Dienst nachzugehen, weil wir erst dadurch auch dazu wirklich herausgefordert werden, dafür Opfer zu bringen und den Wert dieser Sache wirklich so hoch zu schätzen, wie er ist. Tun wir es nicht, würdigen wir es allein dadurch schon herab und es wird uns kleiner. Nur als Beispiel. Also, es beginnt immer mit der Erkenntnis. Wer sich abmüht, der erkenne, er muss zuerst, natürlich nicht erstmal den Kampf liegen lassen, aber er muss sich auf die Erkenntnis des Herrn und die Beziehung zu Gott fokussieren. Aber dann genügt es nicht, sondern es ist nötig, dass wir ihm dienen, um darin weiterzuwachsen. Deshalb heißt es dann in Vers 9, wem dagegen diese Dinge fehlen, also diese Tugenden, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Und das ist eine heftige Aussage. Und es ist vielleicht sogar noch heftiger dadurch, ich bin überzeugt, das geht an Gläubige. Ich glaube nicht, er sagt damit, Wem das fehlt, der ist nicht gläubig. Denn er sagt ja, er hat die Reinigung seiner früheren Sünden vergessen. Das heißt, da war eine Reinigung. Da ist Reinigung. Er hat es nur vergessen. Wir haben es nur vergessen. Und warum? Weil er blind dafür ist. Und kurzsichtig. Er sieht nicht mehr weit genug in die Vergangenheit, um zu sehen, was Christus für ihn auf sich genommen hat. Er sieht auch nicht weit genug in die Zukunft, um zu sehen, was er ihm schenken wird. Sondern er sieht nur sich, hier und jetzt und seine Nöte und Probleme. Und dann ist es klar, dass jede Kraft verloren geht. Blind und kurzsichtig. Und deshalb müssen wir sehen und deshalb hineinschauen in das Wort Gottes und das die Herrlichkeit des Herrn Jesus, oder wie es an einer Stelle heißt, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi anschauen, um dadurch verwandelt zu werden. Es beginnt mit der Erkenntnis und geht weiter mit der Nachfolge. Und das war auch schon der einfache Zusammenhang, den ich euch heute anhand dieses Bibeltextes nochmal vorstellen wollte. Es wird mir nicht zu viel, es euch immer wieder zu sagen. Zusammenfassend, wir haben alles, um im Kampf der Heiligung zu widerstehen, zu überwinden. Dafür müssen wir den Herrn klarer erfassen und ebenso den Kampf mit allem Eifer aufnehmen. Amen.